Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Mach dein Abi, geh studieren und dann suche dir einen sicheren Job. So oder so ähnlich klingen für mich die typischen Ratschläge auf dem Weg zum Beruf. Jemand, der seinen ganz eigenen Weg eingeschlagen hat, ist Dennis Gänge. Auf Instagram zeigt er sich vor allem erfolgreich. Ich sehe teure Städte, schnelle Autos und große, stylisch eingerichtete Büros. Er hat sich nach der Schule selbstständig gemacht und mit einem Freund sein eigenes Unternehmen gegründet. Heute ist er bei mir im Studio, um von seinen Erfahrungen zu erzählen.
Und damit hallo und herzlich willkommen bei Radio Mikroeuropa, dem Campusfunk der Uni Tübingen, hier auf der Wüstenwelle. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Mein Name ist Jonas Ritz und ich freue mich riesig auf unseren heutigen Gesprächsgast Dennis Gänge, Geschäftsführer der Firma One Media Solution in Nagold.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne doch, gerne. Dennis sitzt mir virtuell gegenüber. Wir sehen uns über einen Bildschirm. Er sitzt nämlich in einem zweiten Aufnahmestudio hier in der Uni Tübingen. Wir müssen vorsichtig sein aufgrund der derzeitigen Pandemielage. Aber Dennis, ich würde sagen, wir machen einfach das Beste draus, oder?
Auf jeden Fall. Ja, wir haben eh keine andere Wahl. Grundsätzlich positiv bleiben und immer das Beste draus machen.
Ja, das ist schon mal eine gute Einstellung. Ja. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir haben es gerade schon im Einspieler gehört. Du hast dich schon früh selbstständig gemacht und mit einem Freund dein eigenes Unternehmen aufgebaut, von dem du jetzt ganz gut leben kannst, würde ich sagen. Also meine Frage zum Einstieg, Dennis, lebst du den Traum vom Tellerwäscher zum Millionär?
Boah, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Also ich würde mich jetzt nicht als Tellerwäscher bezeichnen, ja, oder
ja,
dass ich
mehr.
Mal in der Situation war. Ich würde sagen, ich bin relativ durchschnittlich zur Welt gekommen, relativ durchschnittlich aufgewachsen. Wir kennen uns ja aus der Schule von früher, deswegen weißt du ja, ich war jetzt nicht so der Musterschüler, wenn man es so sagen könnte. Ja. Dementsprechend, vielleicht hat es so einen leichten Touch dieser Tellerwäscher-Geschichte, aber grundlegend, ja, kann man doch schon sagen, vom Tellerwäscher zum Millionär ist immer ein sehr, sehr breites Spektrum, aber irgendwo gewisse Parallelen könnte man dann doch wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle finden.
Schule ist schon das richtige Stichwort. Ich möchte nämlich jetzt zuerst mit dir darüber sprechen, wie dein Weg eigentlich bis hier gelaufen ist. Ja, also wir waren auf derselben Schule bis zur 10. Klasse. Nein, bis zur 9. war es, glaube ich.
Genau, bis zur 9.
Ja, und da haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Wie ging es dann eigentlich für dich weiter auf deinem Weg bis jetzt? Wie hast du angefangen?
Also nach der 9. Klasse war es ja so, für die, die mich jetzt nicht kennen, also wahrscheinlich die meisten, nach dem Gymnasium ging es für mich erstmal einen Schritt zurück auf die Realschule, weil Gymnasium einfach von der Schwierigkeit her und meiner, sage ich mal, Motivation zu lernen einfach nicht das Richtige für mich war und ich den entspannteren Weg gesucht habe und dementsprechend die Realschule gewählt habe. Nach der Realschule ging es dann weiter mit dem Fachabi im kaufmännischen Bereich und damals mit 17 hat es dann angefangen, dass ich mit meinem heutigen Geschäftspartner damals in der Aula saß, bei uns in der Schule und wir uns überlegt haben, was können wir machen. Also es gab schon immer irgendwie diesen Andrang, was Eigenes zu machen.
Das heißt, ihr saßt
natürlich nur nicht was. Wir hatten, also ich hatte schon mit 12, 13 angefangen, Zeitung auszutragen, hatte dann verschiedene Ferienjobs gemacht. Über einen können wir vielleicht auch später kurz sprechen. Das ist in der Wurstfabrik gewesen. Das war so die schlimmste Erfahrung in meinem ganzen Arbeitsleben. Und spätestens da habe ich gewusst, okay, das kann für mich nicht das Ende sein. So möchte ich auch nicht enden. Und dann haben wir schon immer nach Wegen gesucht, um zusätzlich ein bisschen Geld zu verdienen. Das eine Mal war vielleicht ein bisschen politisch korrekter, das andere Mal vielleicht etwas weniger mit ein paar Jugendsünden geschmückt, wo man so 16 war.
Ja, dürfen wir da heute auch drüber reden oder sollte ich da lieber nichts fragen?
Da können wir gerne auch drüber sprechen, wenn ich irgendwas nicht beantworten kann oder möchte, dann würde ich das entsprechend mitgeben.
Alles
und
klar.
So haben wir zum Beispiel mal mit 16 sind wir mal auf dem Golfplatz in Bohndorf, ist vielleicht auch den einen oder anderen hier aus der Gegend ein Begriff, und ja, haben dort aus dem Teich haben wir Golfbälle gefischt und haben die dann den Golfern für 2,50 Euro zurückverkauft. Und so haben wir schon immer so ein bisschen versucht, so 20, 30, 40 Euro nebenher zu machen.
Ja.
Und so war ich dann 17, mein Geschäftspartner Partner war 18 Jahre alt damals und dementsprechend haben wir unser erstes Unternehmen gegründet. Das lief auf ihn, weil ich war noch nicht rechtmäßig ich darf keine eigene Firma gründen.
Was war das denn für ein Unternehmen?
Das war dann ein Einzelunternehmen, was zuerst auf meinen Geschäftspartner lief und wir haben dort angefangen, Klamotten zu verkaufen. Bedeutet, wir haben online eine Seite gefunden, wo man insolvente Retail-Stores, die auch Markenklamotten verkaufen, wo man Restbestände aufkaufen kann, wenn die eben, ja, sag ich mal, pleite gegangen sind. Und da haben wir dann zum Beispiel Ralph Lauren Jogginganzüge gekauft, ein paar für 40 Euro ja. Und haben dann die Hose für 70 und den Pullover, das Oberteil für 80 auf eBay weiterverkauft. Und ja, das war eine ganz spannende Geschichte. Da sind wir damals dann immer mit dem Bus in die Schule nach Nagold gefahren, von Herrenberg, so 15 Minuten ungefähr, mit dem Bus, mit der Tasche voll mit Tüten, wo dann entweder Jogginghosen oder Pullover drin verpackt waren. Und so haben wir damals gestartet. Das war tatsächlich das erste offizielle Unternehmen.
Das heißt, ihr habt da eure Kinderzimmer vollgestapelt bis oben hin? Und im Endeffekt vom Kinderzimmer als Lager aus verkauft.
Genau. Also jeder von uns hat sich einen Drucker angeschafft. Ja, wir haben uns so Folien, so Polster, Luftpolstertaschen angepackt für den Versand, haben wir uns angeschafft. Ja. Und ich habe mein Sofa, ich hatte so ein Sofa zum Ausziehen, habe ich umfunktioniert zu einem Lager. Und mein Kollege hatte seinen Raumteiler im Kinderzimmer umfunktioniert. Und so saßen wir dann immer morgens vor der Schule oder nachmittags, saßen wir dann dort, haben geguckt, wenn eine Bestellung reinkam. Ja, so ungefähr am Tag kamen so 1 bis 2 Bestellungen rein. Und je nachdem, wer es halt gerade vorrätig hatte, der hat dann halt schnell das Versandetikett gedruckt, hat die Rechnung gedruckt, hat die Rechnung mit beigelegt und ist dann schnell zur nächsten Postannahmestelle gerannt.
Ja, das heißt, ihr habt relativ viele Aufträge bekommen über die Zeit, oder? Das heißt, damit habt ihr auch schon Geld verdient. Aber war das dann legal? Also kann man das so machen auf Dauer?
Das kann man auf jeden Fall so machen. Was ich heute jedem empfehlen würde, ist entsprechend zu gucken, dass man die entsprechenden Lizenzen bzw. auch Echtheitszertifikate von den Retail-Stores in Kopie zum Beispiel mitbekommt. Weil was uns dann passiert ist, weswegen wir damit aufgehört haben, war, dass eines Tages eine Abmahnung reingeflattert ist. Ja, okay. Wir hatten eine Charge aus 14 Stück Lacoste-Pullovern hatten wir aufgekauft, haben die angefangen zu verkaufen. Die ersten 2 waren weg und einer der beiden war wohl irgendein Markenrechtsanwalt von Lacoste, der uns dann vorgeworfen hat, dass wir gefälschte Ware verkaufen. Wir, total blauäugig, damals 18 Jahre alt, kriegen auf einmal Post vom Anwalt, Streitwert 500.000 Euro. Das hat natürlich sehr weh getan. Ist nicht die Summe, die man zahlen muss. Ja, daran am Streitwert wird ja im Bereich der Anwälte wird ja daran immer das bemessen, was der Anwalt berechnen kann, beziehungsweise was es kostet. Am Ende hat es doch ordentlich Geld gekostet und das Problem ist einfach, dass wir nicht vorgesorgt hatten. Wir waren zu blauäugig unterwegs. Wir haben uns nicht gut genug vorbereitet, nicht gut genug informiert. Mhm. Und da mussten wir dann eine ordentliche Strafe zahlen, Unterlassungserklärung, Vernichtung von den Artikeln und so weiter. Und da war es dann vorbei mit eBay. Aber ansonsten ist zum Beispiel einfach Sachen aufkaufen, auf eBay weiterverkaufen mit einem gewerblichen eBay-Account, mit einem Unternehmen, was man angemeldet hat dahinter, völlig legitim. Man muss sich natürlich sowieso in jedem Bereich, wo man sich selbstständig macht, immer überlegen, möchte ich ein eigenes Produkt verkaufen, möchte ich ein fremdes Produkt verkaufen, möchte ich Dienstleistungen verkaufen. Ja, weil irgendwas muss man einfach immer anbieten, weil sonst bekommt man kein Geld. Und auch für diejenigen unter allen, die sagen, Geld ist nicht alles. Ja, für ein Unternehmen ist Geld erstmal alles, weil ein Unternehmen ohne Geld funktioniert nicht, weil so funktioniert die Wirtschaft.
Ja, genau. Da kommen wir aber auch noch mal später drauf zurück. Da wollte ich dich noch ein paar grundsätzliche Fragen zum Thema Geld fragen.
Ja.
Ja, aber das bedeutet, es war ein richtiges Unternehmen, mit dem ihr über eBay verkauft habt. Ihr habt da Steuern gezahlt, ihr wart da komplett korrekt unterwegs und im Endeffekt hattet ihr nur Pech, dass einmal dieses Etikett nicht dabei war.
Also im Endeffekt war die Sache halt so, dass immer nur der erste Lacoste-Store, der erste offizielle Lacoste-Store, der die Artikel entgegennimmt, der bekommt ein einziges Echtheitszertifikat und alle Zwischenhändler danach bekommen das eben nicht. Und dementsprechend standen wir dann damals vor der Entscheidung, entweder eine extrem aufwendige Prüfung der Pullover, das waren so V-Ausschnitt-Pullover von Lacoste, hatten wir die Möglichkeit, die auf Echtheit prüfen zu lassen, aber allein diese Prüfung wäre halt teurer gewesen, wie den Vergleich, den wir mit dem Anwalt aushandeln konnten, mit dem gegnerischen Anwalt. Und dementsprechend sind wir das Risiko nicht eingegangen. Wir wissen bis heute tatsächlich nicht, ob die Sachen wirklich original oder gefälscht waren. Mhm. Uns wurde es als original verkauft. Wir haben es auch mit bestem Gewissen so weiterverkauft. Ja. Und im Endeffekt war es eine sehr ärgerliche Geschichte, aber es war eine wichtige Erfahrung, aus der man einfach auch für die Zukunft lernen kann.
Ja, genau. Das heißt, ihr seid da einmal ein bisschen auf die Nase gefallen, aber wie lief es danach weiter? Das war ja noch nicht das Ende.
Genau, also im Prinzip musst du dir so vorstellen, wir sind damals gestartet mit insgesamt 1500 Euro. Mein Kollege hatte 750 Euro Maximum angespart, ich hatte Maximum angespart. Und wir haben dann diese erste Charge, Ralph Lauren Jogginganzüge waren das damals, haben wir dann für 1300 Euro von den 1500 bestellt, also alles auf eine Karte. Und hatten dann da Glück, dass die Sachen, beziehungsweise was heißt Glück, ja, vielleicht war es auch damals zufälligerweise eine gute Recherche, was wir ja damals noch nicht so bewusst betrieben haben. Wir sind ja tatsächlich eher blauäugig vorgegangen und ja, die haben wir dann verkauft und man muss sich das jetzt so vorstellen, es waren jetzt keine horrenden Summen, die wir da monatlich mit verdient haben. Wir waren da gerade 18 Jahre alt, ich war zu Beginn noch 17 und damals war es für uns hammermäßig, wenn irgendwie 500 Euro mehr im Monat rumkommen. Ja, das war für uns damals schon ein absoluter Traum.
Alles und, während der Schule.
So haben wir dann zum Beispiel in den besten Monaten mit diesem eBay-Shop mal so zwischen 4.000 und 5.000 Euro Umsatz gemacht, ja, wo man dann so eine Marge von ja, realistisch 25-30% hatte, je nach Artikel, manche Artikel mehr, manche Artikel weniger. Und das ganze Geld haben wir zur Seite gespart, weil unser Ziel war es einfach, unser Sortiment quasi zu erweitern, also das Geld zu nehmen, zu reinvestieren in neue Klamotten, die wir dann zusätzlich anbieten können, sodass wir am Ende nicht nur zwei Artikel anbieten, sondern irgendwann vielleicht ein ganzes Sortiment aus 30, 40 verschiedenen Artikeln. Und dieser Anwaltsfall hat uns dann unser gesamtes Geld gekostet. Ja, also okay, alles, was wir so angespart hatten bis zu dem Zeitpunkt, ja, war dann also puff, weg. Ja, und dann haben wir eben gesagt, okay, war jetzt wirklich richtig scheiße. Wir wollen aber nicht aufgeben, wir wollten ja weitermachen. Wir hatten ja irgendwo auch einfach dieses Verlangen und diesen inneren Wunsch, einfach mehr aus uns quasi zu machen und selbst auch einfach den Lebensstandard in der Zukunft höher zu gestalten, als man es vielleicht aus seiner Kindheit gewohnt war zum Beispiel. Und dann haben wir eben gesucht und dann sind wir auf ein Geschäftsmodell aufmerksam geworden, wo wir dann Online-Shops aufgebaut haben. Das Geschäftsmodell heißt Streckengeschäft. Ja, man sagt es auf Deutsch Streckengeschäft, auf Englisch ist der Begriff geläufiger, da heißt es Dropshipping.
Ja, den habe ich schon mal gehört.
Bedeutet
ja.
Im Endeffekt, wir haben einen Online-Shop, wir haben Produkte online. Ein Kunde kann bei uns ein Produkt einkaufen. Wir bekommen zum Beispiel über PayPal das Geld, 29,90 Euro für das Produkt. Und erst nachdem wir quasi das Produkt an den Endkunden verkauft haben, lösen wir als Zwischenhändler eine Bestellung beim Lieferanten aus. Und der Lieferant, der übernimmt den Versand direkt zum Endkunden. Bedeutet, wir haben keine Zwischenkosten, wir haben keine Lagerkosten, wir haben keine Kosten für Mitarbeiter. Und wir müssen auch nicht erstmal zum Beispiel 500 Produkte einkaufen, bei uns irgendwie wieder unter das Sofa packen. Ja. Und das sind ja, sage ich mal, die Sachen, die dich auch im Cashflow, also im Geld, was das Unternehmen einfach zur Verfügung steht, was sich da einfach stark schwächt. Und muss man sich ja vorstellen, die meisten, die in unserem Alter sind, die haben zu dem Zeitpunkt auch keine 10, 15, 20.000 Euro auf der Seite.
Nee, natürlich nicht. Ja, das heißt, damit habt ihr dann weiter euer Geld, naja, euer Unternehmen aufgebaut, würde ich sagen. Aber genau, das klingt alles für mich danach, dass du auf jeden Fall überhaupt keine Lust auf einen normalen Job, in Anführungszeichen, hattest.
Ja.
Wieso? Also warum hast du dich selbstständig gemacht? Was hat dich daran so gereizt?
Also ich kann es jetzt gar nicht so zu 100% sagen, dass es jetzt irgendwie so ein großes Ziel gibt, was ich nur mit einer Selbstständigkeit erreichen kann. Aber ich war schon immer der Typ, der gern für mich selbst arbeitet, ja, der gerne selbst quasi auch entscheidet, wann arbeite ich, wie viel arbeite ich, an was arbeite ich. Und dadurch, dass ich sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt habe mit verschiedensten Nebenjobs, habe ich einfach immer schon das Gefühl gehabt, dass egal, wo ich gearbeitet habe, ich war 2-3 Stunden dort und ich war irgendwie so grundlegend tief in mir komplett einfach ein bisschen abgefuckt in dem Moment. Und ich habe verschiedene Sachen gemacht. Ich habe Events aufgebaut, ich habe Events abgebaut, Bühnen. Ja, ich habe Zeitung ausgetragen, in der Wurstfabrik habe ich gearbeitet. Ja. Ich habe bei der BayWa zum Beispiel habe ich gearbeitet und habe da bei der Ernte geholfen und so weiter, wenn die Bauern ihre Lastwagen voll mit tonnenweise Ernte bringen. Und in jedem Bereich habe ich mich halt selbst nicht wiedergefunden, sondern ich war schon immer der Typ, der dann halt abends nach Hause kam, sich irgendein Thema gesucht hat, wo ich mich einfach für interessiert habe, und dann habe ich mich da abends noch voll reingefuchst, und dann saß ich sowieso jeden Abend noch 2-3 Stunden da und habe mich über irgendwas informiert, was mich halt wirklich interessiert. Und das hat dann auch das Umfeld relativ schnell gemerkt, dass ich da mich halt für gewisse Sachen immer interessiere. Und es war halt von Anfang an irgendwie auch schon immer das Geld mit dabei. Ja, also muss man natürlich sagen, war das natürlich auch schon immer ein Antrieb, wo man auch dann natürlich geschaut hat, habe ich jetzt Lust, 6 Jahre zu studieren, ja, oder vielleicht auch nur 3 Jahre, vielleicht irgendwie davor noch eine Ausbildung zu machen, dann irgendwo normal zu arbeiten. Nach 10 Jahren erreiche ich vielleicht mal eine Gehaltsstufe, die ich okay fände, so, weil als junger Mann träumt man ja natürlich auch mit 15, 16, ja, will jeder gerne tolle Länder sehen, will jeder gerne tolle Sachen machen, und jeder möchte ja auch gerne diese grundlegende Zufriedenheit in seinem Leben einfach verspüren. Und ich habe für mich dann einfach irgendwann den Entschluss getroffen, es kann keinen anderen Weg geben, als irgendwie mein eigenes Ding zu machen und, sag ich mal, selbst die Arbeitsplätze in der Zukunft zu schaffen für eigene Mitarbeiter, die ich immer vermisst habe. Bei mir hat auf der Arbeit einfach immer dieser Spirit gefehlt, diese Energie, diese Motivation, weil überall, wo ich gearbeitet habe, war es irgendwie diese grundlegende Abgefucktheit der gesamten Belegschaft. Ja, also es war so, dass es vielleicht mal einen von 10 Leuten gab, die einfach gut gelaunt waren, und man konnte sich nicht erklären, warum. Ja. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht in einem großen Betrieb, die ich dann aufgrund der Selbstständigkeit auch abgebrochen habe. Und da war es zum Beispiel einmal so, dass ich ins Büro kam, ich war total gut drauf, ja, weil wir gerade mit der Selbstständigkeit nebenher einen richtig guten Auftrag gewonnen haben. Ich war richtig gut drauf, kam dort morgens um 7 Uhr rein, und ich wurde so angeguckt nach dem Motto: Du bist komisch, weil du bist gut drauf.
Ja, okay. Ja gut, aber sorry, dass ich dich da jetzt kurz unterbreche und so reingrätsch. Das bedeutet, diese Zufriedenheit, die hast du dir im Endeffekt durch die Selbstständigkeit selbst erarbeitet. Aber da ist jetzt meine Frage, weil du es jetzt schon ein paar Mal angesprochen hast. Ein Fall, wo du ja absolut unzufrieden warst, klingt für mich so, als ob das die Wurstfabrik war. Ja. Willst du da noch kurz genauer drauf eingehen? Das interessiert mich jetzt doch sehr.
Also die Wurstfabrik. Wie alt war ich da? Ich glaube, ich war da so 15, 16. Und ich musste da morgens zur Frühschicht, immer mit dem Fahrrad, musste ich dann dahin fahren. Es war so 10, 15 Kilometer entfernt. Ja. Und das war schon der erste Punkt, der halt mich gestört hat, sag ich mal. Es war nicht so komfortabel, aber das war kein Problem. Damals ist man gern Fahrrad gefahren, das ist gar kein Thema. Im Prinzip, ja, warst du 8 Stunden lang Frühschicht von morgens, wo du eigentlich noch am Schlafen bist, bis um 14 Uhr. Von 6 Uhr bis 14 Uhr war das, glaube ich, bist du halt in der Industriehalle, tief unten. Ja, du hast kein Tageslicht den ganzen Tag. Mhm. Du kommst 2x 20 Minuten in den Pausenraum, wo es so eine Fensterfront gibt. Und die restliche Zeit läufst du rum, du hast diesen Kittel, alle laufen mit diesem blutüberströmten Kitteln teilweise rum. Ja. Und dann hast du halt die ganze Zeit einfach nur Fleisch, was du irgendwie aufhängst, was du irgendwie von der einen Tonne in die nächste Tonne packst. Da musst du irgendwie eine bestimmte Wurst beim Herstellen helfen, wo man einfach nur in einen gewissen Behälter einfach 2 Kilo Fleisch reinpackt. Ja. Dann lässt man das trocknen, dann macht man es auf, und dann hast du da so einen riesen Tisch, musst du dir vorstellen, der ist so leicht geneigt. Mhm. Und da packen dann alle diese das ist Hinterkochschinken gewesen. Ja, Hinterkochschinken, vielleicht kennt man diese komischen Fasern, diese Strukturen, wo man denkt, das ist ja bestimmt irgendwie zusammengehäckselt, ist es auch, aber man tut einfach nur vernünftiges Filet, einfach 8 Stück in so einen Behälter reinklatschen, und dann wird es eine Woche lang bei verschiedenen Temperaturen gelagert und dann packt man es wieder aus und dann hat es diese runde Form und wird in Scheiben geschnitten. Okay. Und dann musst du dir vorstellen, dann packt man das auf und dann kommt halt mit dem Ding noch ungefähr 60 Milliliter Fett raus und dann hast du da so einen ganzen Tisch, der triefend voll mit Fett ist und dann ist es einem auch so das ein oder andere Mal fast hochgekommen. Die Leute waren alle total unfreundlich, alle waren schlecht gelaunt, keiner sieht Tageslicht.
Ja.
Und das war einfach eine ganz ekelhafte Geschichte.
Okay, ja, verstehe ich. Da würde ich wahrscheinlich auch nicht so gerne arbeiten. Und da kann ich auf jeden Fall verstehen, dass du danach gesagt hast, da nicht mehr.
Aber es war eine gute Erfahrung, muss man sagen, weil ich finde, man sollte schon in seinem Leben mal gearbeitet haben, auch verschiedene Sachen mal gemacht haben, dass man für sich einfach auch wirklich sieht, was möchte ich, aber vor allem auch, was möchte ich nicht. Weil das ist natürlich auch ein riesengroßer Antrieb, weil Geld alleine ist zu Beginn immer ein Antrieb, aber irgendwann ist Geld nicht der Antrieb, weil dann hast du die zwei, drei Sachen, die du immer haben wolltest und dann merkst du, dass die Sachen dir doch nicht das geben, was du dir von den Sachen erhofft hast. Trotzdem ist es schön, solche Sachen auch zu haben, aber man braucht natürlich trotzdem irgendwo ein größeres Ziel und wenn ein Ziel allein schon mal ist, aufgrund einer höchst negativen Erfahrung zu sagen, ich möchte nie wieder in diese Position geraten, dann gibt einem das schon viel inneren Spirit,
ist ja auch schon mal was,
einfach alles auch dafür unterbewusst auch zu tun, nie wieder in so eine Situation zu geraten und umso mehr wirst du Gas geben für dein eigenes Ding.
Nachher spreche ich mit Dennis Gänge noch konkret über seine Arbeit in seinem Unternehmen. Eine Arbeit, die auch aus meiner Sicht der Medienwissenschaft interessant ist. Bleibt also dran. Shots of Henny and I'm going in. I thought that we were over, now we're going in. You still thinking about me, oh yeah, I know that shit. You still thinking about me, oh yeah, I know that shit. It used to be just you, but now I got a few. You got me regretting that I followed you. Got me going crazy, I'm still calling you. I bet you wish you cared more when I wanted you. I sent you a text and I know that you read it, cause I know there isn't a doubt that you're not on your phone, no. You saying you miss me, well baby forget it, cause I'm moving on and I'm doing just fine on my own. And now I just took two shots of Henny and I'm going in. I thought that we were over, now we're going in. You still thinking about me, oh yeah, I know that shit. I wish it was easy to get over you. I don't think you get what I've been going through. Pockets growing, phone is blowing, no, it's you. Cause who the fuck else would it be? You know it's true. I know you love talking, but we get to stop it. Cause lately too often you haven't been sleeping alone. You know that I want you, but lately it's fuck you. So maybe you should let me know when you're ready to grow. Shots of whiskey and I'm going in. I thought we were over, now we're going in. You still thinking about me, oh yeah, I know that shit. Make sure your outfit always good. Gotta impress all your followers. No, you ain't the same, I thought you were. You so cool, you so Hollywood. Delete your number, probably sure. Unmeet you, I would if I could. You ain't the one I'm thinking about. Your name's no longer in my mouth. But I sent you a text and I know that you read it. Cause I know there isn't a doubt that you're not on your phone, no. You saying you miss me, well baby forget it. Cause I'm moving on and I'm doing just fine on my own. And now I just took two shots of Henny and I'm going in.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Bei mir zu Gast heute ist Dennis Gänge, ein junger Unternehmer, der sich schon früh selbstständig gemacht hat. Dennis, im Vorfeld zu unserem Gespräch heute habe ich dich darum gebeten, dass du ein paar Songs mitbringst, die eine gewisse Bedeutung für dich haben. Wieso also der Song, den wir gerade gehört haben, Two Shots von Goody Grace featuring Ginesh?
Ist eine relativ einfache Antwort. Ich finde tatsächlich, ist dieses Lied ein Lied, was einem immer oder mir zumindest immer sehr, sehr gute Vibes mitgibt, sehr, sehr gute Emotionen auch. Da bin ich immer auf sehr, sehr schnell auch gut gelaunt. Und ich glaube, das kann man einfach anderen Leuten zeigen, dass die das vielleicht in ihre Playlist packen, morgens anhören können, auf dem Weg zur Arbeit, zur Uni, wohin auch immer, um einfach mit guter Laune in den Tag zu starten.
Heißt, das wolltest du den Zuhörern und Zuhörerinnen einfach mitgeben?
Richtig. Der Song war für euch, Leute.
Sehr gut. Gerade haben wir darüber gesprochen, was deine Anfänge waren. Und jetzt, Dennis, würde mich interessieren, wie der Stand heute ist. Also, was ist dein Unternehmen? Was ist One Media Solution? Dein Job ist ja auch besonders interessant für mich als Student der Medienwissenschaft.
Ja. Um vielleicht dann nochmal einen Schritt zurückzugehen. Wir waren ja vorhin mit den Online-Shops, waren wir dann im Jahre 2018 unterwegs. Und durch diese Erfahrung mit den Online-Shops, während der Online-Shops haben wir verschiedene Instagram-Pages aufgebaut zum Beispiel. Also Seiten, haben dort gut Follower aufgebaut, haben darüber auch Produkte verkauft und haben eben unsere eigenen Online-Shops betrieben und den Umsatz erwirtschaftet durch Werbung, ja, gezielte Werbung in den sozialen Medien. Und so kam dann ein zum anderen, dass dann die erste Rückfrage aus dem Umfeld kam: Hey, ihr seid doch da in diesem Bereich relativ fit. Mein Vater hat hier ein Unternehmen in dem und dem Bereich und der bräuchte da eventuell ein bisschen Unterstützung, was den Bereich Social Media angeht. Und so kamen wir dann zufällig dazu, sage ich mal, Dienstleistungen im Bereich Social Media Marketing, generell Online Marketing, alles was mit Digitalisierung und Social Media zu tun hat, anzubieten. Haben dann gesehen, wow, das funktioniert. Man kann da einen extremen Mehrwert schaffen. Die Unternehmen haben dort einen extremen Bedarf und wir haben uns selbst nicht mehr so ganz im E-Commerce-Bereich gesehen. Da sitzt man ja hinterm Schreibtisch, hinterm Laptop und keiner weiß, wie du da gerade sitzt und die Produkte verkaufst. Und wir hatten einfach Bock auf dieses Leute auch kennenlernen, unterwegs sein. Ja, auch man kennt es ja selbst, wenn man Filme schaut, diese Geschäftsmänner, Anzug, Hemd, das ist so der Traum gewesen, den wir auch leben wollten. Schönes Auto, aussteigen, Termin mit irgendeinem Geschäftsführer. Das war so der Traum, weshalb wir dann gesagt haben, okay, es funktioniert. Wir haben gesehen, es kam irgendwie komplett von alleine, kamen die ersten Kunden zusammen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen da voll in den Dienstleistungsbereich. Und so sind wir dann 2018 mit der Brand One Media Solution gestartet. Zu Anfangs ist es rein unsere Online-Marketing-Agentur. Also wir bieten Agenturdienstleistungen rund ums Thema Online-Marketing, Social-Media-Marketing an und helfen so Unternehmen sowohl regional als auch überregional durch gezielte digitale Werbung mehr Mitarbeiter zu gewinnen oder eben neue Kunden zu gewinnen. Das Ganze machen wir seit 2018 und ja, es war holprig auch hier zu Beginn, weil man natürlich viele Sachen neu lernen muss, in diesem Dienstleistungsbereich noch gar nicht drin war. Und dementsprechend waren es interessante 1,5 Jahre, bis es dann 2019 so richtig, geknallt hat.
Ja, ja.
Da
hat
es so richtig gut funktioniert dann.
Ja, sorry, was zum Beispiel musstest du da lernen? Ich habe ja vorher auch schon gefragt, woher du deine Informationen genommen hast. Bisher hat es so ein bisschen geklungen nach Learning by Doing und ihr seid mal auf die Nase geflogen, habt es dann anders gemacht. Aber was konkret musstest du dabei lernen?
Also im Prinzip ist es schon Learning by Doing. Es ist schon auch mal auf die Schnauze fallen und im Prinzip ist es eine Art Selbststudium. Ja, also es ist schon in gewisser Form ein Selbststudium, nur dass dieses Selbststudium komplett basiert auf Praxiserfahrungen, die man gesammelt hat oder wo man nicht weitergekommen ist. Bedeutet, wir haben einfach in der Praxis immer jeden Schritt nacheinander sind wir gegangen und haben dann entsprechend gemerkt, okay, um den nächsten Schritt zu machen, fehlen uns gewisse Informationen, da kommen wir jetzt nicht weiter. Und dann fängst du entsprechend an, dir Bücher zu besorgen, du hörst Podcasts, später, wo wir dann auch deutlich mehr Geld zur Verfügung hatten, haben wir dann selbst auch in Fortbildungen, in Weiterbildungen, in Seminare, in Online-Kurse und so weiter investiert. Heißt, wir haben uns dann entsprechend, wo das Geld da war, Wissen eingekauft bei Leuten, die mit einem ähnlichen Geschäftsmodell an dem Punkt waren, wo wir hin wollten. Und zuvor ist es eben schon ein krasses Selbststudium. Und es fängt halt an bei einfachen Sachen wie rechtlichen Fragen. Ja, auf einmal sitzt du da und dein Kunde will gerne den Dienstleister Dienstleistungsvertrag sehen und du sitzt dann da und denkst dir, was zur Hölle ist nochmal genau ein Dienstleistungsvertrag, und dann fängst du eben an und dann arbeitest du dich rein und dann sitzt du da die halbe Nacht und am Ende hast du einen Dienstleistungsvertrag zusammengeschrieben, dann erstellst du eine Webseite, dann stellst du dir da rechtliche Fragen, dann gehst du in Kundenprojekte, wo der Kunde fragt, hey, könnt ihr für mich auch E-Mail-Kampagnen aufsetzen, dann erinnerst du dich, ach, da war doch was mit der DSGVO, aber habe ich noch nie gemacht, so eine E-Mail-Kampagne vielleicht. Und dann fängt man an, sich in diesen Bereichen zu informieren. Und so geht es dann weiter über steuerliche Themen. Auf einmal kriegst du Post vom Finanzamt, wenn sie dich nach 3 Jahren auf einmal auf dem Radar haben und sagen, bitte einmal folgende Unterlagen einreichen. Du weißt im ersten Moment gar nicht, was es für Unterlagen sind. Dann sucht man sich einen Steuerberater. Also man lernt, so sage ich mal, über 3-4 Jahre, würde ich sagen, lernst du einfach aus der Praxis, weil du keine andere Wahl hast, als die Sachen jetzt zu lernen, weil du hast dich selbst ja auch bewusst, das ist ja auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich gehe diesen Schritt, um dann auf, sag ich mal, Kernpunkte zu stoßen, die ich jetzt noch nicht kann, aber dadurch, dass ich mir selbst den Druck gebe, werde ich immer in der Lage sein, diese Sachen zu meistern. Und das ist, sag ich mal, ein bisschen mit Druck verbunden, aber ich würde sagen, so kannst du am schnellsten verschiedenste Sachen lernen. Und mittlerweile fragen mich meine Eltern oder deutlich ältere Leute, wie wir das mit der Steuer gemacht haben, wie man verschiedene rechtliche Dinge lösen könnte, ob ich da eine Idee habe, um hier so eine Rechtsstreitigkeit irgendwie aus dem Weg zu gehen. Also man lernt halt auch viel über Menschen, man lernt sehr, sehr viel über Psychologie, man lernt sehr, sehr viel darüber, was anderen Leuten gefällt, wie man verkauft, was ist ein gutes Angebot, wie kommuniziere ich überhaupt ein richtiges Angebot. Und es ist eigentlich die gesamte Bandbreite, wo ich jetzt heute sagen würde, das braucht jeder Mensch, egal ob selbstständig oder nicht, um im Leben einfach für sich selbst voranzukommen und neue Ziele auch zu erreichen, einfach Fortschritte zu machen. Aber es war das, was ich in der Schule, sag ich mal, nicht gelernt habe. Ja, weil ich muss ehrlich sagen, heute im Nachgang, also Bildungssystem kann man sich streiten oder nicht, aber ich für mich persönlich sehe kaum Dinge aus der Schule, die ich heute brauche. Klar, Deutsch-Grundkenntnisse, Englisch-Grundkenntnisse sind schon super, wenn man noch ein Komma setzen kann. Das ist natürlich top. Aber gewisse spezifischere Fächer, die man dann jahrelang in der Schule hatte, die sind halt leider heute Fehlanzeige.
Ja. Ja gut, verstehe ich natürlich. Aber das heißt, inzwischen ist alles bei dir gut durchstrukturiert, gut organisiert und es läuft soweit.
Genau.
Dann wäre also meine Frage jetzt, wie sieht denn überhaupt eine Arbeitswoche konkret bei dir aus? Ja, also wenn du dir deinen Tag selber so bestimmen kannst, wie ich mir das vorstelle, was sind deine Abläufe, wie gehst du vor, wie gehst du überhaupt am Morgen zur Arbeit, wo wohnst du, wo ist dein Büro? Ich kann mir das alles noch nicht ganz vorstellen, du hast es dir komplett selbst aufgebaut. Für mich, für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, ich bin Student, ja, ich stehe morgens auf und klar, jetzt gerade durch Corona setze ich mich einfach an meinen Schreibtisch und ja, und du hast ja einfach schon dein eigenes Unternehmen aufgebaut. Das klingt für mich momentan fast unvorstellbar.
Also im Prinzip verstehen die Leute immer unter Unternehmen, die denken, es ist sehr, sehr komplex. Aber im Prinzip musst du es dir vorstellen wie eine Maschine, die einfach von alleine funktionieren muss. Und du hast theoretisch da draußen in der Welt oder wenn du dir entsprechende Informationen von Dritten holst, hast du entsprechend alle Bauteile für die Maschine, hast du parat. Ja, du hast alle Bauteile schon da, du musst es nur zusammenbauen, du musst vielleicht hier und da die eine Schraube mal fester ziehen, musst das ganze Ding auch pflegen, musst es ölen, musst es verbessern. Und was halt da wichtig ist, ist, dass man einfach auch diszipliniert ist, dass man an der Sache dranbleibt, weil sonst funktioniert auch eine Selbstständigkeit nicht. Was nämlich viele immer denken, ist Selbstständigkeit, der schläft bis 12, 13 Uhr, der chillt dann den ganzen Tag, ist abends die ganze Nacht wach, ist immer bestens gelaunt, hat nie Probleme. Aber es ist im Endeffekt vielleicht der Fall, wenn du es 30 Jahre durchgezogen hast und dich dann zurücklehnst. Aber in der Regel ist es ja als Unternehmer oder Selbstständiger immer so, dass man gewisse Ziele hat und zu diesen Zielen muss man pushen. Ja, bedeutet auch, ich stehe morgens auf, vielleicht nicht ganz so früh wie andere. Also ich stehe so auf gegen 8 Uhr, ja, bin dann so gegen 9.30 Uhr bis 10 Uhr im Büro. Je nachdem, wie viele Termine schon fix geplant sind. Ja, unsere Kunden können entweder natürlich Feedbackgespräche um irgendwelche aktuellen Kampagnen oder irgendwelche aktuellen Vorkommnisse einfach zu besprechen. Da können die sich einfach einen Termin buchen. Wir haben Neukundengespräche, wir haben Beratungsgespräche. Bedeutet, am Tag habe ich meistens meistens irgendwie zwischen 5 und 6 Gesprächen.
Finden die jetzt online statt?
Mit verschiedensten Leuten. Die fanden bei uns schon immer online statt tatsächlich. Wir haben in der ganzen Zeit vielleicht 4, 5 Gespräche vor Ort gemacht. Okay. Wir haben von Anfang an geschaut, dass wir das Ganze immer über Zoom machen. Bedeutet, wir sind auch komplett online unterwegs. Und die restliche Zeit am Tag ist man eben dabei, Kunden zu betreuen. Man pflegt Kampagnen, man entwickelt neue Strategien. Oder entsprechend, wenn man schon etwas fortgeschrittener ist, kümmert man sich halt darum, dass die Mitarbeiter richtig funktionieren. Ja, also wir sind jetzt mittlerweile ein Team aus 5 Leuten, heißt man tut auch Aufgaben einfach delegieren, muss dann dafür die richtigen Systeme, die richtigen Weiterleitungen, die richtigen Verknüpfungen schaffen, dass auch jeder im richtigen Moment entsprechend seine Arbeit bekommt, die erledigt und ich auch ohne lang hinterher zu rennen leicht einsehen kann, ist das Ganze passiert, hat da alles funktioniert. Man muss natürlich bei mehr Aufwand, bei mehr Kunden, bei mehr Zahlungen muss man natürlich auch mehr Controlling betreiben. Man muss dann irgendwann anfangen, sich selbst in der Firma zu messen und zu tracken, wie funktionieren die eigenen Werbemaßnahmen und muss dann so jeden Tag strategisch Entscheidungen treffen. Und was mir ganz wichtig ist zu sagen, ist auch, dass wenn man sowas aufbaut, dass es jetzt nicht so, ich mache einfach kurz eine Selbstständigkeit so, come on, ist ja einfach, sondern es ist schon mit viel harter Arbeit verbunden und vor allem mit disziplinierter Arbeit, weil es eben nicht so ist, dass du jetzt auf die nächste Woche warten kannst und sagen kannst, ja, nächste Woche habe ich da eine Vorlesung, da geht es um das Thema, solange muss ich mich nicht beschäftigen damit, sondern wenn was auftritt, dann musst du es meistens sofort regeln und dann ist es auch deine Verantwortung, das zu regeln. Also man muss da die Verantwortung übernehmen und man muss da auch wirklich bereit sein, zumindest in den ersten Jahren hart für zu arbeiten. Also ich würde sagen, die letzten 3 Jahre und auch heute noch ist so ein normaler Tag bei mir, wenn ich um 9, 9:30 Uhr, spätestens 10 im Büro bin, würde ich sagen, ich sitze im Büro bis auf jeden Fall 19, 20 Uhr und an gewissen Tagen auch mal länger.
Was machst du dann abends, wenn du Freizeit hast?
Abends, wenn ich Freizeit habe, bin ich zu Hause, verbringe Zeit mit meiner Freundin, entspanne mich ein bisschen. Ich bin eher so der gechilltere Typ am Abend. Also dann keine Lust auf Party, sondern lass mich in Frieden, lass mich ein bisschen entspannen, ein bisschen relaxen und so ein bisschen die Zeit totschlagen. Möglichst gucken, dass man wenig Zeit mit Netflix und solchen Geschichten verbringt. Dann tatsächlich lieber eine Doku reinziehen, auch wenn es langweilig klingt. Aber wenn man irgendwie in diese Selbstständigkeit reinkommt, Leute, die das vielleicht mal erleben, vielleicht wird sich irgendjemand mal an mich erinnern oder ist gerade auch an dem Punkt, wo er schon was Eigenes macht, wird dann sagen, irgendwann entwickelt sich einfach auch der eigene Kopf weiter. Ja, man spricht ja im Unternehmertum von diesem sogenannten Mindset, vom Unternehmer-Mindset. Und irgendwann lässt es dein Kopf nicht mehr zu, dass du irgendwie auf Netflix eine unnötige Serie schaut, weil dein Kopf so trainiert darauf wurde, zu sagen, ich muss immer weiter pushen, ich gebe immer weiter Gas, bis ich mein großes Ziel erreicht habe.
Lässt es dich nie irgendwie zufrieden oder hast du da ständig nicht den Druck, dann weiterzumachen? Kannst du überhaupt abends abschalten?
Also ich kenne viele Selbstständige, die können prima abschalten. Ich persönlich kann nicht abschalten, aber ich würde auch sagen, das ist so eine der Eigenschaften, die mich bisher immer vorangetrieben hat, dass ich finde sowieso, man kann das positiv oder man kann das negativ sehen, ja, weil jeder hat Ziele im Leben und wer sein Ziel nach einer Woche über Bord wirft, ja, der hat in 5 Jahren sein Ziel wahrscheinlich immer noch nicht erreicht und sein Ziel, vor allem wenn es am Anfang noch groß erscheint, zu erreichen, bedeutet einfach, man muss viele Zwischenziele erreichen und dafür muss man einfach möglichst lang und möglichst kontinuierlich dranbleiben, bedeutet, ein Unternehmen aufbauen ist kein Sprint, ja, ich gebe jetzt einen Monat richtig Gas, sondern es ist ein Marathon, man muss das über 2, 3 Jahre machen, man muss da richtig Gas geben. Der eine, der braucht mehr zum Abschalten, aber ich würde mich dann auch eher so als geborener Workaholic bezeichnen. Also wenn ich um 20 Uhr zu Hause sitze, dann kommt es auch vor, dass ich einfach mir denke, was mache ich denn jetzt? Und irgendwie habe ich auf gar nichts Lust, außer zu arbeiten und dann fange ich halt wieder an zu arbeiten.
Geht's dir dabei gut? Also bist du dabei fit? Das klingt für mich sehr anstrengend, dass es auf Dauer irgendwie belastend wird.
Es ist schon in gewisser Hinsicht anstrengend. Es ist aber, finde ich persönlich, sind Sachen immer anstrengend, wenn man sich auch selber einredet, dass es anstrengend ist. Mhm. Und da kommt ja dann auch diese Motivation und Disziplin, weil bei mir in der Schule damals, wenn man das jetzt mal vergleicht, Schule, wo ich Fachabi gemacht habe, da hatte ich Tage, da ging Schule los um 7.30 Uhr, war klassisch 12.30 Uhr vorbei, also 5 Stunden. Ja, und ich fand es total anstrengend. Ich war danach komplett ausgelaugt, ich war komplett fertig, ich bin morgens aufgewacht, schlechte Laune. Ich war mittags dort, schlechte Laune. Ich bin heimgefahren, schlechte Laune. Und es waren theoretisch nur 5 Stunden. Und ich glaube, da macht es einfach den riesen Unterschied, ob man was macht, was einem wirklich Spaß macht, wo du auch weißt, warum du es tust. Weil in der Schule habe ich mich immer gefragt, warum bin ich eigentlich hier? Was mache ich hier? Und wenn ich jetzt abends da sitze, dann weiß ich, ich mache es für mich, ich mache es für die Mitarbeiter, ich mache es für die zukünftige Familie und so weiter. Und dann macht man das mit einer ganz anderen Work-Ethik auch, wenn man es ja so sagen kann. Und auf einmal fühlt sich Arbeit nicht mehr wie Arbeit an, sondern es ist wie für jemanden, der den ganzen Tag Serien schaut, ist es, wenn er seine Befriedigung durch die Serie bekommt, bekomme ich meine Befriedigung, indem ich eben mir selbst bewiesen habe, dass ich heute wieder aus meiner Komfortzone raus bin, dass ich wieder meinem Ziel einen Schritt näher gekommen bin.
When I grow up, you know what I want to be? Take a seat, let me tell you my ridiculous dreams. Also zu Deutsch, wenn ich mal groß bin, weißt du, was ich dann sein will? Setz dich hin und lass mich dir erzählen von meinen aberwitzigen, ja, fast schon lächerlichen Träumen. Das ist ein Zitat aus dem nächsten Song, den ich mir ausgesucht habe. Und wie ich finde, passt er sehr gut zu unserem heutigen Thema. Also jetzt viel Spaß mit When I Grow Up von NF.
Yeah, when I grow up, you know what I wanna be? Take a seat, let me tell you my ridiculous dreams. I wanna rap, yeah, I know it's hard to believe. And I can tell you're already thinking I will never succeed. But I'm okay with it, I admit the lyrics are weak. I've been working on them, I'll be good eventually. I understand you gotta crawl before you get to your feet. But I've been running for a while, they ain't ready for me. I know this probably isn't really realistic. And honestly, I might not ever make a difference. But that'll make a difference, I'ma have to risk it. I've been crunching numbers, you ain't gotta be a mathematician. And see, the odds ain't rooting for me. I can't lie though, it's kinda how I like it to be. The underdog, yeah, you probably think you know what I mean. But what I'm saying is, they ever push me, I'm gonna swing. Yeah, I could go to college getting down like everybody else. Graduating, probably get a job that doesn't pay the bills. That'll make a lot of sense to me, forget the Happy Meals. I don't like the dollar menu, I would rather make a meal. Huh? Make a meal? No, I said make a meal. Home cooking, get the grill. How you want it? Pretty well. Everything I see is overdone to me, I'm not a dad. But I'ma get a record deal and say hello to Master Bill.
I just wanna pay my bills, rapping about the way I feel. Oh yeah. I just wanna make a couple mil, leave it to the fam and the will. Oh yeah. I just wanna sign a record deal, maybe buy a house up in the hills. Oh yeah. Might not be the best in my field, but I guarantee that I'ma die real when I grow up. Yeah. Hey. When I grow up. Yeah. Yeah. Hey. I'ma make them notice me, rhyming like it's poetry. Everything I oversee, I just like to overthink. Mocking me, you pay the fee, no returning no receipts. Those of you that don't believe, quiet, you don't know a thing. Quiet when I'm trying to sing, quiet when I'm making beats. Quiet when I'm trying to think. Sorry, I don't mean to scream, I just feel like no one really gets me. And it's sad to see, cause someday I'ma grow up and show all of you it's meant to be. Yeah, anybody wanna hear me rap? No, come on, let me play a couple tracks. No, come on, I can spit it really fast. No, you think I should throw this in the trash? No, trick ya, haters go away before I hit ya. I am not a beggar or a kiss up. You don't understand, well I forgive ya. I am not a quitter, you ain't really think that, did ya? Maybe someday I could even be up on the radio, have a tour bus and maybe even play a couple shows. Everybody in the crowd singing every word I wrote, telling me that I am not the only one that feels alone. Huh? You feel alone? Yeah, I kinda feel alone. Wonder if the feeling ever goes away when you get old. Will I ever make it as an artist? I don't really know. Might not make a lot of dough, I'ma have to try though.
I just wanna pay my bills, rapping about the way I feel. Oh yeah. I just wanna make a couple mil, leave it to the fam and the will. Oh yeah. I just wanna sign a record deal, maybe buy a house up in the hills. Oh yeah. Might not be the best in my field, but I guarantee that I'ma die real
when I grow up. I just wanna pay my bills, rapping about the way I feel.
Yeah, the way I feel.
Yeah, I just wanna make a couple mil, leave it to the fam and the will.
To the fam and the will.
I just wanna sign a record deal, maybe buy a house up in the hills.
House up in the hills.
Yeah, might not be the best in my field, but I guarantee that I'ma die real when I grow up.
In die große Stadt, schein wie ein Polarlicht. Kämpfe gegen Goliath alleine, so wie David. Kein Problem, ich fahr mit Panzer durch die City. Einfach weil das Hip-Hop ist wie Tanzen und Graffiti. Ich steh ein für die Ideale,
Zeichen und Signale. Ideen haben wir nicht viele, doch vielleicht eine geniale. Ich steig in die Pedale, steiger mich da rein und schreibe mich in Rage. Sorg alleine für das Gleichgewicht der Waage. Nein, ich bin kein Sklave, der Letzte meiner Art, nicht wie der Rest von denen. Ich bezweifle mittlerweile hart, dass sie den Test bestehen. Egal, bring mir die besten 10 und pack 20 drauf. Diese neunmal klugen Typen fliegen achtkantig raus. Wenn der Siebenschläfer wiederkommt und Sechsen verteilt, wird das fünfte Element in seinen Texten erscheinen. Früher Vierspurgerät, Bruder, jetzt MP3. Projekt Nummer 2 zieht direkt auf die 1. Ich nahm viele Differenzen auf der Reise in Kauf. Ich bin die Summe aller Teilchen im Raum und die Gleichung geht auf. Die Leute denken, das ist alles ein Trick, doch das ist ganz simple Mathematik. Ich bin die 1, meine Formel aufzuschreiben hat eine Weile gebraucht. Ich berechne unser Timing genau und die Gleichung geht auf. Die Leute denken, das ist alles ein Trick, doch das ist ganz simple Mathematik. Ich bin die 1. Und auf einmal wurde Neid die Problematik. Bei mir bekam die Sache ihre eigene Dynamik. Nicht leicht zu kontrollieren wie ein reißender Tsunami. Ich weiß nicht, ob's an mir oder einfach am Vertrag liegt, denn ich hab unterschrieben, die Gelder sind geflossen. Und trotzdem trage ich immer noch dasselbe wie vor Wochen. Glaub mir, nichts hat sich geändert, frag die Leute, die mich kannten. Immer noch der gleiche unter Freunden und Verwandten. Keine teuflischen Gedanken, sie fangen an zu reden, wenn es läuft. Stehen in deinem engsten Kreis, aber legen dich aufs Kreuz. Schon mit 10 bin ich bei 9 Freunden vorsichtig geblieben. Ich lernte, dass man 8 gibt, bevor sie dich durch 7. Liegst du 6 Fuß tief, kannst du flirten mit dem Tod. Und bis 5 Sekunden später in der vierten Dimension. Klopfe 3 Mal auf Holz, bevor sie deine Asche streuen. Lieber 2 echte Feinde als einen falschen Freund. Ich nahm viele Differenzen auf der Reise in Kauf. Ich bin die Summe aller Teilchen im Raum und die Gleichung geht auf. Die Leute denken, das ist alles ein Trick, doch das ist ganz simple Mathematik. Ich bin die 1, meine Formel aufzuschreiben hat eine Weile gebraucht. Ich berechne unser Timing genau und die Gleichung geht auf. Die Leute denken, das ist alles ein Trick, doch das ist ganz simple Mathematik. Ich bin die 1. Ich hab gelernt, dass eine Narbe auch durch Bargeld nicht heilt. Egal ob Minus oder Plus, jedes Mal wird geteilt. Die Parabel, sie steigt und zwar exponentiell. Das bedeutet auf gut Deutsch, dass sie wächst und zwar schnell. Auch wenn ich Mathe nicht verstehe, ich mach kurzen Prozess, ohne dass ich dabei je meine Wurzeln vergesse. Von Geburt an schon fresh, trip, ich starte kurz durch, ohne Plan oder Nachhilfekurs für den Test. Mache 10 von 9 Punkten, was ein Achtungserfolg. Auf Wolke 7 führt der 6. Sinn zum Fass. Voller Gold war das 5. Rad, heute triumphier ich allein. Auch wenn sie dreist sind und zweifeln, hier steht die 1. Ich nahm viele Differenzen auf der Reise in Kauf. Ich bin die Summe aller Teilchen im Raum und die Gleichung geht auf. Die Leute denken, das ist alles ein Trick, doch das ist ganz simple Mathematik. Ich bin die 1, meine Formel aufzuschreiben hat eine Weile gebraucht. Ich berechne unser Timing genau und die Gleichung geht auf. Die Leute denken, das ist alles ein Trick, doch das ist ganz simple Mathematik. Ich bin die 1.
Mathematik von Motrip, hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Dennis, was verbindest du mit dem Song von Motrip?
Ich finde, Motrip ist einfach, was Texte und Lyrik angeht, ein extrem, extrem guter Musiker, ja, ein sehr, sehr guter Künstler, der einfach es verstanden hat, auch Wörter zweideutig zu beschreiben. So dass viele denken, es ist klassischer Deutschrap, aber wer genau hinhört, der wird hören, es ist viel, viel höher, es ist viel, viel höhere Kunst, deswegen.
Dennis Gänge hat sich schon früh selbstständig gemacht. Ich möchte wissen, was er selbst dazugelernt hat und was er jungen Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben kann. Also ganz konkret, Dennis, zum Beispiel, was siehst du jetzt als Selbstständiger anders als früher?
Oh, ich sehe viele Parallelen zur, sage ich mal, das klingt so hart, aber ich sag mal zur echten Welt. Weil ich hatte immer so das Gefühl, auch Schule, wo ich dann das Fachabi gemacht habe, wo ich danach in der Ausbildung war, es war so, alle leben so in ihrer schönen, tollen Fantasiewelt, wo man eigentlich überall die geschönte Wahrheit sieht und teilweise auch als Schüler, Student oder auch in der Ausbildung eigentlich überall ein bisschen bevorzugt auch behandelt wird, sage ich mal noch diesen, es gibt ja diesen Begriff, wenn man noch in den Kinderschuhen steckt, dass man dann einfach ein bisschen besser behandelt wird. Und man hat so gelernt, wie das echte Leben abläuft. Ja, also das echte Leben ist hart, ja, es ist härter, wie man es so erwartet. Aber es ist vollkommen richtig, weil diese Härte, die dir entgegenkommt, das ist das, was dich so krass wachsen lässt. Ja, du musst dir vorstellen, wenn du so lauter kleine Steine hast, über die du in deinem Leben springen musst und du denkst seit 20 Jahren, es ist alles voll toll und dann kannst du auf einmal oder du siehst erstmal große Mauern und du erklimmst diese Mauern, dann hast du danach ein extrem gutes Gefühl und dann merkst du, wie du wirklich mal in deinem Leben vorangekommen bist. Und das sind so einfache Sachen wie das Finanzamt. Ja, das Finanzamt, das ist nicht so nett. Ja. Ja, wer einen Ferienjob macht, der kriegt seine Steuer wieder, der denkt sich, das Finanzamt ist voll toll. Ja, aber das Finanzamt kannst du nicht leiden, wenn du zum Beispiel später zahlst aus Versehen oder die falsche Summe zahlst. Und auch gewisse Firmen, Kunden, ja, andere Unternehmen, es ist nicht überall nur Friede, Freude, Eierkuchen. Und das sind aber die Sachen, die dich extrem wachsen lassen.
Zu diesen ganzen Hürden habe ich eine Frage, die mich wirklich sehr interessiert. Jetzt ist es nämlich so, dass in meinem Freundeskreis offen gesagt eine große Skepsis herrscht gegenüber Selbstständigkeit. Hm. Ja, oder besser gesagt gegenüber diesem Selbstvermarkten, diesem Consulting und so weiter, dieses ganze Auftreten. Ein Beispiel dafür wäre jetzt, wenn ich mit einem Rollkragenpulli zu meinen Jungs gehe, dann kommt öfters einfach mal die Frage, jo, hast du zufällig vor, dir ein standortunabhängiges Einkommen aufzubauen oder was ist los mit dir? Oder warum kaufst du nicht mit einer Rolex gleich noch dazu an?
Ja.
Meine Frage dazu, hast du sowas auch schon mal erlebt und wie reagierst du darauf?
Absolut, absolut. In der Vergangenheit deutlich mehr erlebt wie heute. Generell sieht man das sehr, sehr häufig, dass vor allem Leute, die versuchen, sich selbstständig zu machen, dass die scheitern, weil sie eben vom Umfeld runtergezogen werden. Und man muss das ja auch mal aus der Sicht dieses Umfeldes sehen. Man ist mit diesen Leuten auf einer Stufe. Man ist mit den Leuten jedes Wochenende unterwegs. Und es gibt ja diesen Spruch von, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Bedeutet, wenn du und deine Freunde, sage ich mal jetzt, alle Studenten sind, alle studieren vielleicht eine spezifische Richtung, vielleicht ihr seid alle ähnlich, ihr habt ähnliche Vorlieben, ihr trinkt abends zusammen zum Beispiel ein Bierchen oder sowas, dann seid ihr alle gleich. Ja, und das ist die Komfortzone von allen in dem Moment. Und wenn jetzt einer kommt und sich auf den Stuhl stellt und sagt, ich will mehr als das hier, dann ist es für die anderen Leute indirekt unterbewusst, fühlen die sich natürlich erstmal, okay, will er damit sagen, ich bin eine niedere Lebensform wie er? Und dementsprechend ist es für die Leute, ist es halt deutlich einfacher, dich vom Stuhl runterzuziehen, anstatt einen eigenen Stuhl zusammenzubauen, wenn du den Stuhl selber gebaut hast, daneben zu stellen und mit dir da oben zu stehen, zumal es halt auch viele nicht wollen. Und ich kenne das selber. Ich hatte vor allem in den ersten Jahren extrem viel auch Freunde im Umfeld verloren, Leute, die es nicht verstanden haben, vor allem auch diese dummen Kommentare, wenn du halt Freitagabend sagst, nee, ich komme nicht mit in irgendeine Bar, irgendwie was trinken, ich will an meinem Traum arbeiten, dann stößt du halt auf Unverständnis und dementsprechend kriegst du halt dumme Sprüche zurück, ja, auch. Und was ich sagen würde, was da besonders hilft, ist einfach erstmal das Ganze zu ignorieren und sich dessen bewusst zu werden, dass sie es wahrscheinlich zu 95% erstmal nur gut meinen und sie können es gar nicht verstehen, was du gerade versuchst zu erreichen, weil du eventuell mit deiner Denkweise schon eine nächste Evolutionsstufe erreicht hast, sozusagen. Ja, für dich persönlich, also wir reden jetzt mal von deinem eigenen Ökosystem. Ja, wenn man jetzt von deinem eigenen Ökosystem ausgeht, dann hast du deine Denkweise, so wie der Kollege neben dir hat seine Denkweise. Und wenn du dich jetzt damit beschäftigst, was eigentlich zu machen, dann wirst du gar nicht darum kommen, dich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, um einfach weiterzukommen und dieses Mindset aufzubauen. Bedeutet, du steigst in der Stufe ein bisschen auf und entwickelst dich halt weiter. Die andere Person nicht, deswegen kann sie es immer noch nur aus ihrem Blickwinkel beurteilen. Dementsprechend ist ihr Blickwinkel einfach nicht der Blickwinkel, auf dem er deine Situation verstehen kann. Und was ich gemerkt habe, ist, es ist ein riesengroßer Fehler, sich davon beeinflussen zu lassen. Ja, man sollte tatsächlich lieber mal den Leuten aber auch ganz offen und ehrlich kommunizieren und sagen, du, ich möchte jetzt gerne ein halbes Jahr einfach, wenn es dir nicht passt, dann können wir wieder Kontakt haben, aber dann lass mich jetzt bitte erstmal in Ruhe, bevor du mich runterziehst. Ja, das auch so ganz offen zu kommunizieren. Ich habe dann auch irgendwann zu Teilen der Familie gesagt, wenn ich da bin, dann fragt mich nicht jedes Mal, ob es schon läuft mit dieser rhetorischen Untertonfrage. Läuft's schon? Und so. Ja, das ist ja genau das, was die Leute dann hören wollen. Die wollen eben hören, dass du selbst vom Stuhl wieder runtergeflogen bist. Ja, und dann ist es für sie eine riesengroße Befriedigung. Und was man nie vergessen darf, ist, diese Situation ändert sich auch, diese Situation, die wird nicht immer so bleiben. Und wo ich gemerkt habe, wie sich diese Situation ändert, ist durch Beweise, weil jeder Mensch im Leben, wenn irgendjemand eine, ja, wenn man jetzt mal auf Deutsch darauf geht, eine Hypothese aufstellt, dann werden Beweise gesucht, dass es stimmt. Und wenn ich jetzt die Hypothese aufstelle, ich werde total erfolgreich, dann sucht mein Umfeld und auch meine Familie sucht extrem viele Beweise, dass ich recht habe, dass das stimmt. Ja, und diese Beweise, es ist in einer Hinsicht ist es einfach Fakt, ja, in der anderen Hinsicht ist es einfach für manche auch ein bisschen traurig. Diese Beweise werden in dem Großteil halt leider auch, muss man sagen, in materialistischen Dingen gesehen. Bedeutet, der Moment, wenn du dann eine teurere Uhr hast, wenn du dir dann auf einmal ein Auto holst, wovon die meisten geträumt haben, dann wachen die meisten auf und sagen, wow, ich bin nach 2 Jahren, vor 2 Jahren war ich genau dort, wo er war. 2 Jahre später bin ich immer noch da, wo ich vor 2 Jahren war, aber er hat das Auto, er hat jetzt eine eigene Wohnung, er hat vielleicht mehr Urlaub, bessere Urlaubsorte und so weiter. Und ab dem Moment haben die den Beweis, dass du immer recht hattest die letzten 2 Jahre und auf einmal ist es vergessen. Also ich habe auch zum Beispiel Leute, die vor 2 Jahren, nicht persönlich zu mir, aber das kriegt man ja auch hintenrum über Ecken mit, wie dann auch hier und da Sachen gesagt werden wie, ach der und sein Business, ach der und sein Traum und ach, das klappt doch sowieso nicht. Und das sind Leute, die teilweise nach 2,5 Jahren anrufen und fragen, ob du einen Job hast.
Das heißt, inzwischen prallt sowas an dir ab?
Ja, so generell kann ich jedem sagen, am Anfang, wenn man was Selbstständiges macht, wenn man da reingeht, dann hat man erstmal noch extreme Probleme mit seinem Mindset. Ja, wenn man in dieser Persönlichkeitsentwicklung drin ist, man lässt die Sachen an sich ran, man denkt drüber nach, man nimmt sich das Ganze zu Herzen, es belastet einen auch und es hört auf, weil du wirst steinhart im Kopf.
Okay, ja, verstehe. Das klingt für mich alles danach, dass du jetzt sehr zufrieden bist so mit dem Erfolg, aber ich höre auch viel davon raus, dass es da auch um Autos geht, um deine Wohnung und sowas, aber ich schätze dich eigentlich nicht so ein, als ob es dabei nur um das Materielle geht. Also was ist für dich der Erfolg?
Also für mich ist der Erfolg, dass ich einfach selbst bestimmen kann, ja, und was ich mache, wie ich es mache, auch selber der Herr darüber bin, was ich verdiene, wie ich lebe, was mein Lebensstandard ist. Ja, weil mir kann keiner erzählen, dass er nicht auch lieber die schönere Wohnung hätte, als jetzt vielleicht die Bruchbude, wo es an den Wänden schimmelt. Und generell einfach, für mich ist auch ein Riesenziel, einfach die Arbeitsplätze zu schaffen, die ich selber in meiner Vergangenheit nicht gesehen habe. Ja, um da einfach mit Team zu arbeiten, um in der Gruppe einfach ja, für was Größeres zu kämpfen, um natürlich auch anderen Leuten was Gutes zu tun. Weil in dem Moment, wo ein Mitarbeiter bei mir arbeitet und er auf einmal dieses Gefühl von Glück im Job hat, dann hat er das, was er vielleicht die Jahre davor, 5, 6 Jahre davor nicht hatte. Und das ist ein Gefühl, was einen dann doch sehr, sehr stolz macht. Und zusätzlich ist es auch immer schön zu sehen, wie Kunden, ja, wir transformieren ja auch viele unserer Kunden in die digitale Welt, ja, und da auch einfach die Leute zu begleiten und zu sehen, was für eine Veränderung da noch möglich ist, obwohl die vielleicht schon ewig dasselbe machen und gedacht haben, Digitalisierung brauche ich nicht, das funktioniert seit 40 Jahren so.
Sagt Dennis Gengen, Chef der Firma One Media Solution in Nagold. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Bei mir zu Gast war Unternehmensgründer Dennis Gengen, der sich mit seiner Agentur selbstständig gemacht hat. Dennis, vielen, vielen Dank für unser Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut.
An den Reglern saß heute Sergei Maltsev und Regie hat geführt Ulrich Hägele. Diese und alle anderen Sendungen findet ihr zum Nachhören in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Universitätsbibliothek. Vielen Dank, dass ihr den Tübinger Campusfunk Radio Mikroeuropa hier auf der Wüstenwelle eingeschaltet habt. Aus dem Studio verabschiedet sich Jonas Ritz. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und bis bald.
Bis bald.
Oh shit, you live in the canyon, how big is your mansion? Fresh out of school, now you working and focus on fashion. Pretty girl and you let go. Got time but you got goals. Hey baby, waste your time with me in California. Hey baby, waste your time with me in California. La 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 la, yeah I'm better at a 1-0. La 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 la, now we at the same house party. La 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 la, if
you wanna waste time, baby, waste your time with me in California. Hey, baby, waste your time with me in California. Oh shit, you born in the Hamptons, I heard that's expensive. Damn, and you famous on Insta, your pics is a blessing. I think you could be a centerfold. No need for the money though. Hey baby, waste your time with me in California. Hey baby, waste your time with me in California. Time with me in California.
I'm a California, N-I-G-G-A. Fuck with me, girl, I look like bae. My grass is greener, girl, what I know, snakes. The mother niggas full of games, girl, it's not no prank. Just broke up with your man, it's the right time. We throwing money at a stripper, it's the right vibe. I come alive at nighttime. She said all she really wanna do is fuck. I said likewise. I like you on top like cilantro. You like it in your mouth like blanco. I run the city, come fuck with a Pablo. I want you, not the code to your iPhone. Straight player. Your friend said don't fuck with me, straight hater. Wasting time in Cali, I ain't really wasting time. Cause you meet a ball player, that's a come up, right?
La 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 la.